Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Wort, wie es aufgeschrieben ist, im dritten Buch Mose im 19. Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage. Ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deine Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne dein Wort an unseren Herzen, erfülle du uns mit deiner Liebe und gib, dass wir unserem Nächsten in der Weise begegnen, wie du uns begegnet bist in deinem Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, hör mal zu, ich bin dein Vater. Bitte tu, was ich gesagt habe. Menschkind, ich bin deine Mutter. So kannst du nicht mit mir umgehen. Ob jemand dein Vater ist oder deine Mutter, dem kannst du dich nicht entziehen. Du stehst in einer klar definierten Beziehung zu ihm. Und in gleicher Weise spricht nun Gott: Ich bin der Herr, dein Gott, euer Gott. Ich bin der Herr. Gleich 7-mal sagte das in unserem Abschnitt. Und im entsprechenden Kapitel kommt es gleich 16-mal vor. Ich bin der Herr. Ihr wisst, dass Gott durch sein Wort neue Tatsachen schafft. Vor allem bei der Schöpfung war das so. Es werde Licht. Aber auch im Abendmahl schafft sein Wort Wirklichkeit. Das ist mein Leib. Und so ist es nun auch, wenn er dir zuspricht: Ich bin der Herr, dein Gott. Damit ist er dein Gott. Ob du nun willst oder nicht, das ist damit neue Wirklichkeit. Du stehst in einer festen Beziehung zu ihm. Und du musst dich jetzt diesem Gott gegenüber verhalten. Wie gut, dass Gott selber dafür sorgt, dass deine Beziehung zu ihm eine heilvolle ist. Wie gut, dass der allmächtige Gott sich dir ganz persönlich zugewandt hat und gesagt hat: Ich bin dein Gott, ja, dein Gott will ich sein, ich will für dich da sein. Dazu kommen wir später. Gott meint es von Herzen gut mit uns. Das dürfen wir nicht vergessen, gerade dann, wenn er uns seine Gebote mitteilt. Das ist gerade auch hier, wenn er seine Gebote uns sagt, um seine Liebe zu uns geht. Auch dazu kommen wir später. Doch zunächst sagt er: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann legt er uns die 10 Gebote aus. Eine Auswahl daraus haben wir eben gehört. Manche sind ja denkbar kurz ausgedrückt. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Punkt. Was heißt denn das? Du sollst den Feiertag heiligen, die Predigt und sein Wort nicht verachten. Das dritte Gebot ist keine Zusatzanforderung für die besonders Frommen. Dein Gott höchstpersönlich spricht hier zu dir. Es ist wie mit dem Wort deines Vaters. Du kannst entweder gehorchen oder aber du verachtest die Worte deines Gottes. Und dann sonderst du diesen einen Tag in der Woche eben nicht aus für den, der dich geschaffen hat. Du kannst dich in dieser Alltagsfrage nicht neutral verhalten. Das Gleiche gilt für den Umgang mit deinen Eltern. Du kannst nicht sagen, für mich ist meine Mutter wie jeder andere Mensch. Wenn sie mir in die Quere kommt, dann gehe ich ihr eben aus dem Weg. Falsch. Du bist an deine Mutter gewiesen. Siehe, das ist deine Mutter. Als dein Gott dich geschaffen hat, hat er dich bereits in diese Beziehung gestellt. Dich gibt es nicht ohne deinen Vater und ohne deine Mutter. Von vornherein stehst du in einer festen Beziehung zu ihnen. Gott will nun jedoch, dass diese Beziehung eine gute ist, eine heilvolle. Hierüber müsste man eine ganze Predigt halten. Ein Punkt soll uns heute wichtig sein. Auch hier schaffen Worte tatsächlich Wirklichkeit. Deine Worte malen das Bild, das du in deinem Herzen von deinen Mitmenschen und ganz besonders von deinen Eltern hast. Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist und flapsig über deine Mutter sagst, ach was, die Alte kann mir gestohlen bleiben, dann hat das mit deinen Freunden herzlich wenig zu tun. Aber in deinem Herzen malst du mit diesen Worten an dem Bild deiner Mutter. Du hast nur ein Bild von deiner Mutter. Ganz egal, ob du dich mit deinen Kumpels, mit deinem Ehepartner oder deinen Großeltern unterhältst. Und dieses Bild ist dann nicht mehr nur von Liebe geprägt. Das Fatale ist nun, wenn du gegenüber deinen Kindern flapsig über deine Mutter sprichst, dann malst du auch an ihrem Bild, das sie in ihrem Herzen von ihrer Großmutter haben. Das Gleiche geschieht übrigens, wenn Eltern gegenüber ihren Kindern schlecht von der Kirche sprechen. Dann malen sie ein ungutes Bild von Kirche in die Herzen ihrer Kinder. Dass auch unsere Worte Wirklichkeit schaffen, das dürfen wir niemals vergessen, auch nicht in unseren Ehen. Wenn ein Mann und eine Frau zueinander sprechen, ich liebe dich, dann ist das keine bloße Information über irgendein abwesendes Ding, das man so oder so beschreiben kann. Nein, diese drei kurzen Worte schaffen hier und jetzt zwischen Mann und Frau eine neue Wirklichkeit. Ich liebe dich. Zwischen Mann und Frau hat es einen besonderen Ernst. Da malen Worte nicht nur am Bild des anderen in unserem Herzen, das auch und das ganz entscheidend, wie wir voneinander und auch vor anderen übereinander reden. Aber wenn es um Mann und Frau in der Ehe geht, dann geht es noch viel weiter. Worte, die wir äußern, zeichnen hier tatsächlich die Wirklichkeit zwischen uns in der Ehe. Auch böse Worte schaffen unmittelbar neue Wirklichkeit. Du willst vielleicht cool sein oder du bist genervt oder richtig sauer und nimmst Worte in den Mund, die dir später vielleicht leid tun. Das Fatale ist, mit diesen Worten, wie flapsig sie auch sein mögen, malst du an der Wirklichkeit, in der du mit deinem Ehepartner stehst. Wie gut ist es darum, wenn wirklich die Liebe unser Herz regiert. Die Liebe in deinem Herzen hat nämlich die Kraft, deine Worte zu formen. Und deine Worte formen wiederum die Liebe in deinem Herzen. Lass da nichts dazwischen kommen. Ihr versteht, worum es geht. Deine Worte schaffen Wirklichkeit, auch wenn dein Ehepartner die Worte gerade gar nicht hört. Da geht es dann wieder um die Wirklichkeit in deinem Herzen, mit der du spielst. Du denkst, es ist völlig egal und hat überhaupt keine Auswirkungen, wenn du einem Blinden die Zunge rausstreckst. Oder wenn du dumme Worte zu einem Tauben, also zu einem Gehörlosen sagst, weil er dich ja eh nicht hören kann. Oh nein, du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Und dieser Herr sieht in das Verborgene. Gottes Wort mag 3000 Jahre alt sein, aber hier spricht dein Gott höchst aktuell zu dir. Viele Firmen geben sich heute ein tolles Aussehen, indem sie Inklusion groß schreiben, bis sie dann tatsächlich einen Menschen mit einer Behinderung, die ihn bei der Arbeit einschränkt, einstellen sollen und es plötzlich Geld kostet. Hier lernen wir, Inklusion fängt in unseren Herzen an. Inwieweit wir herzlich und in Liebe den Menschen zugewandt sind, die eben nicht automatisch am Leben der anderen teilhaben können. Schon vor 3000 Jahren höchst aktuell. Wir springen zum 8. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Wie gut kann man sich hinter diesen Worten verstecken, die ja eh keiner versteht. Hier heißt es, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Auch nicht viel einfacher. In unserem Abschnitt ist das Verhalten vor Gericht genannt. Vor Gericht schaffen Worte ja noch einmal ganz anders Tatsachen. Sie haben unmittelbare Folgen für einen Menschen. Wie wichtig ist es, dass hier vor Gericht tatsächlich allein die Wahrheit regiert. Heutzutage ist die mediale Öffentlichkeit wie ein Gericht, das Menschen verurteilen oder freisprechen kann. Jeder, der ein Handy oder einen Computer besitzt, kann mit einer Nachricht, die er weiterleitet, zum Richter über andere werden. Wenn du auf Senden klickst, dann ist es in der Welt, in der Öffentlichkeit. Und wenn du als Christ auf Senden klickst, dann stehst du vor deinem Gott in der Verantwortung, dass das, was du sendest, der Liebe entspricht. Der Liebe, die heilig sein soll, wie dein Gott heilig ist. Auch wenn du irgendetwas über deinen Mitschüler schreibst, wenn du als Christ auf Senden klickst, dann hast du vorher geprüft, ob es der Liebe entspricht, mit der Gott dich liebt oder eben nicht. Das muss dein Anspruch sein, egal ob du deinem Arbeitskollegen oder deinem Ehepartner schreibst. Weil die Worte, die du schickst, nicht verklingen, sondern weil sie bleibend Wirklichkeit schreiben. Und das über viele Jahre in den WhatsApp-Verläufen deiner Kontakte. Sie bleiben Gradmesser der Liebe, mit der du deinen Mitmenschen begegnest. Bisher haben wir von vielen Dingen geredet, die nicht nur für Christen, sondern die für alle Menschen selbstverständlich sein sollten. Das ändert sich jetzt noch einmal mit dem Stichwort der Liebe. Das ist erstaunlich, weil doch wohl die meisten Menschen meinen, etwas von Liebe zu verstehen. Schließlich können sich ja auch Nicht-Christen gegenseitig lieb haben. Die Liebe, von der wir hier reden, ist jedoch eine andere. Es ist die Liebe, von der der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreibt, die Liebe ist von Gott. Wir lesen hier nun, was wir auch schon im Evangelium gehört haben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Immer blöd, wenn das falsch ausgelegt wird und gesagt wird, naja, seht ihr, man muss sich selbst eben auch lieb haben. Das ist einfach nur die goldene Regel. Das heißt, dass man den anderen so behandelt, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Liebe macht alles anders. Diese Liebe hält alle Gebote, von denen wir in der Heiligen Schrift hören, von Herzen gerne. Deinen Willen, Herr, tue ich gerne. Diese Liebe ist ganz und gar von dem bestimmt, was der Mitmensch nötig hat, was ihm gut tut. Diese Liebe verschenkt sich an den anderen. Diese Liebe ist Hingabe, die nichts für sich selbst zurückhält. Diese Liebe fragt niemals, was habe ich davon, wenn ich jemanden lieb habe. Wenn jemand fragt, wen muss ich lieben, damit ich das ewige Leben ererbe, wer ist denn mein Nächster? Dann hat er noch nicht verstanden, was diese Liebe bedeutet. Ganz unabhängig davon, um welchen Mitmenschen es sich handelt, macht die Liebe mich zu seinem Nächsten. Liebe ist selbstlos, Liebe ist frei von jedem Egoismus. Und damit gilt die Liebe völlig uneingeschränkt auch Ausländern und Flüchtlingen. Gott bindet das sogar an seine Person und verpflichtet uns da in allerhöchstem Maße. Das müssen wir Christen uns ins Herz schreiben. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist schon der alttestamentliche Anspruch Gottes an uns. Man muss nicht lange mit den iranischen und afghanischen Mitchristen unter uns sprechen, um zu erkennen, wie sehr unser Asylsystem diesem Anspruch Gottes noch hinterherhinkt. Ganz egal, ob du nun in Berlin, Dresden oder Leipzig mit persischen Christen zu tun hast. Fürchterlich allerdings auch, wenn dann solche grausamen Anschläge wie jetzt in Solingen unser Miteinander noch mehr belasten. Aber gerade das ist nun das Besondere an der christlichen Nächstenliebe. Sie ist nicht davon abhängig, wie sich der andere verhält. Unsere Liebe gilt auch unserem Feind. Wenn Jesus so sehr die Feindesliebe betont, dann beschreibt er damit den Kern der Nächstenliebe. Sie fragt nämlich niemals, ob sie etwas zurückbekommt. Sie fragt niemals, ob es der andere verdient hat. Sie gibt sich schlicht dem anderen hin. Welch ein Segen ist solch eine hingebungsvolle Liebe für unser Miteinander. Welch ein Segen ist solche Liebe für das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Welch ein Segen ist solche Liebe erst in unseren Ehen. Welch ein Segen ist das, wo solche Liebe auch unsere Sprache formt, wie wir miteinander reden und wie wir uns in den sozialen Medien verhalten. Ganz gleich, ob wir beruflich oder politisch aktiv werden, ganz gleich, ob wir öffentliches oder privates Leben mitgestalten, diese Liebe macht alles anders. Und hier sind unsere Mitmenschen tatsächlich auf uns Christen angewiesen. Hier haben wir eine Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber. Denn wir reden von einer Liebe, die wir tatsächlich nur von Gott empfangen können und die es sonst in der Welt nicht gibt. Ein Blick nach draußen und man weiß, wie kurze Beine die Liebe in dieser Zeit hat. Hier müssen wir nun zum Anfang zurück. Gott spricht: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott selber hat durch seine Liebe aus Feinden Kinder gemacht. Er hat seinen Sohn für uns in den Tod gegeben, als wir noch gottlos, ja, tatsächlich Feinde waren. Er hat sich selber verschenkt, wie nur seine Liebe sich verschenken kann. Er hat die Lieblosen von Herzen geliebt. Er hat durch seine Liebe noch den größten Sünder liebenswert gemacht. Auch der Ehemann, der in Gedanken und am Bildschirm täglich seine Ehefrau betrügt, ist nun in höchstem Maße liebenswert. Gerade der Sünder war es wert, dass Gott in seiner Liebe seinen eingeborenen Sohn gerade für ihn geopfert hat, weil er möchte, dass auch dieser Mensch in den Himmel kommt. Dein Gott hat nun gesagt, du sollst heilig sein. Das heißt, ausgesondert aus dieser Welt für mich. Du sollst heilig sein, wie auch ich heilig bin. Als du getauft worden bist, da hat dein Gott dich ausgesondert aus dieser Welt. Er hat dich angenommen als sein Kind. Er hat dich eingefügt in sein Volk. Auch wenn du eine völlig andere Herkunft hattest. In deiner Taufe hat Gott auch zu dir gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich schenke dir all meine Liebe, die ich gerade auch dir in meinem Sohn Jesus Christus in deinem Heiland erwiesen habe. Diese Worte bleiben gültig, auch wenn du in Sünde fällst. Jederzeit kannst du zu deinem Gott zurückkehren. Bei deinem Gott ist viel Vergebung. Übrigens kannst du auch jederzeit deine Mitmenschen, deinen Ehepartner um Vergebung bitten. Diese Worte haben Gültigkeit und bleiben übrigens gültig, auch wenn die Taufe missbraucht wird und losgelöst wird von jedem Glauben und christlichem Leben. Ich bin dein Vater, auch wenn du dich von mir lossagst. Dem kannst du dich nicht entziehen. Du kannst dich mir gegenüber nicht neutral verhalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott möchte nun, dass unsere Beziehung zu ihm heilvoll ist. Und darum gibt er uns Anteil an seiner Heiligkeit. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Darum teilt er uns seine Heiligkeit und sein Leben mit. Er teilt sich aus in seinem Wort. Er teilt sich aus, wenn wir im Abendmahl den Leib und das Blut Jesu Christi empfangen. Er teilt sich aus, wo wir uns im Gottesdienst um ihn versammeln, im Gebet zu ihm kommen. Das kam vorgestern sogar im Deutschlandfunk. Ohne Gottesdienstbesuch ist kein Christsein möglich in unserem Radio. Denn Gottes Wort wirkt noch viel mehr als unsere Worte. Wie gut. Gottes Wort wirkt und mit seinem Wort malt er ein neues Bild in unsere Herzen. Er malt und zeichnet seine Liebe in unsere Herzen. Im Gottesdienst füllt Gott uns mit seiner Liebe. Und diese Liebe fließt über. Liebe, die sich immer nur selbst hingibt, die hat in dieser Welt keinen Bestand. Allein die Liebe, die stets aus der Liebe Gottes fließt, allein die hat Bestand. Diese Liebe ist fest angedockt und angeschlossen an der Liebe Gottes, an ihrer Quelle. Weil es solche Liebe sonst nicht gibt in dieser Welt, ist die Welt auf uns und unsere Liebe angewiesen. Da haben wir, wie gesagt, eine wichtige Vorbildfunktion. Diese Liebe soll unsere Worte prägen. In dieser Liebe sollen wir nun leben und das angesichts aller Feinde, angesichts der Not in der dritten Welt, angesichts der Wahl am Sonntag, angesichts des ausgebrochenen Konflikts in Israel, angesichts des Attentats in Solingen, angesichts des Krieges in der Ukraine. Wie nötig hat doch unsere Welt gerade heute diese Liebe. Lasst uns in dieser Liebe bleiben, festgegründet in unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.